Ja, guten Morgen. Meinerseits schön wieder mal in Schaan zu sein. Ich habe gerade beim Lied gedacht, meistens ist vor meiner Predigt am Sonntag mein Herz gleich ein bisschen aufgewühlten Meer, weil einfach ja, die ganze Predigt, die mich auch bewegt. Und wenn ich nach Schaan komme, ist immer so ein bisschen mehr Frieden, ein Stück mehr Frieden da. Es ist einfach entspannter irgendwie. Es ist für mich so ein bisschen auch heimgekommen. Und ich habe mich auch gefreut, ja, einfach wieder mal da dürfen sein und mit euch meine Predigt zu teilen. Ich möchte euch zu Anfang möchte ich euch ein Erlebnis erzählen, das ich vor ein paar Jahren hatte, als ich mit dem Velo auf dem Rheindamm unterwegs war. Ich bin nicht nur immer viel auf dem Rheindamm Velo gefahren, als ich da war, sondern auch jetzt in Sargans. Der Rhein ist etwas, was uns verbindet. Und es war so ein warmer Frühlingsabend, die Sonne hat noch so flach geschienen, ein warmes Licht auf alles. Und ich war im Rheindamm unterwegs mit dem Velo, so ganz gemütlich, so entspannt und habe die Natur betrachtet. Die Berge, man sieht dann von uns aus noch so ein bisschen hinten in Bündnerbergen, dort so in der Gegend vom Elhorn ist das. Und der Rhein, das Wasser plätschert, die Pflanzen, die Tiere und so. Manchmal sieht man auch Rehe. Und ich habe das so angeschaut und einfach die Freude daran und so leislich vor mich hergebettet. Und dann bin ich auf einmal ganz in einen anderen Zustand versetzt worden. Also es ist gesehen, als ob ich plötzlich ganz einen anderen Blick bekomme auf all das, was mich umgibt. Ich habe die Natur betrachtet und es hat so ausgesehen, als ob jede Pflanze, jeder Grashalm, der irgendwo steht, jedes Insekt, das vorbeifliegt, genau am perfekten Platz ist, am richtigen Platz. Also so, ich habe das Gefühl gehabt, von die Schöpfung, die lebt in einer perfekten Harmonie. Jedes noch so unbedeutende Pflänzchen ist genau da, wo es hergehört. Alles ist optimal aufeinander abgestimmt und nimmt den Platz ein, wo der höchst weise und höchst liebevolle Grund hat, wo ihm so zuteilt worden ist. Es war ein ganz besonderes Erlebnis gesehen, das hat in mir Ehrfurcht ausgelöst, Freude, Dankbarkeit, Staunen ob dem, wo hinter allem steckt. Und natürlich auch das Lob für unseren Schöpfer, der alles so wunderbar und weise auch gemacht hat. Und schön in dem Moment ist gesehen, nicht nur einfach der andere Blick auf das alles, sondern einfach auch das so fast das Heilungsempfinden für, den göttlichen Ursprung von allem, was uns umgeht. Ich würde dem sagen, ich habe ein Fenster im Himmel gesehen. Also für mich hat sich für einen Moment eine Wirklichkeit aufgetan, wo man sonst nicht einfach so sieht. Und das hat ein paar Sekunden gedauert. Und nachher ist das leider wieder vorbei gewesen. Und ich bin im Alltagsmodus drinnen gewesen. Ich habe wieder alles so gesehen wie vorhin. Aber die paar Sekunden, die haben mir geholfen. Ich denke ab und zu auch wieder an das Erlebnis, gerade auch im Rahmen von dieser Predigtvorbereitung. Und es hilft einem manchmal so auch von all dem wegzuschauen, was uns im Alltag umgeht, wo all das zu vergessen, was uns beschäftigt. Und einfach mal wieder einen Blick auf unseren Schöpfer zu richten und wie wunderbar das er ist, wie gut das er alles gemacht hat. Ich habe euch hier auch noch ein Bild mitgebracht. Wie du die Welt siehst, hängt davon ab, wie du sie betrachtest. Zwei Männer sitzen in einer Zelle und sie beide malen das Bild und es wird ganz schnell klar, was der Unterschied ist zwischen diesen zwei. Wir können uns ein bisschen auch das Innenleben von diesen beiden vorstellen. Der eine, der schaut auf das, wo begrenzt ist, wo ihn umgeht. Er schaut auf Gitterstäbe. Hinter dran ist er noch weiss oder ist weiss. Vielleicht, ich weiss nicht, ob er noch vorhat, ob er das Auge sieht, wo hinter der Gitterstäbe ist. Aber er schaut auf seine Sachzwänge, auf das, was ihn fremd bestimmt, auf das, was ihn einengt, auf das, was ihn begrenzt. Und der andere sieht das gar nicht. Er schaut direkt durch die Gitterstäbe durch und schaut über das Offensichtliche raus, auf das, was ihn vielleicht mal in Zukunft auch erwartet, wenn er wieder frei ist. Auf das, was ihn stärkt, auf das, was ihn ermutigt, was ihn freut. Und so kann er auch eine innere Freiheit erleben. Er weiss, eines Tages, also das ist jetzt meine Interpretation, werde ich mal wieder dort sein. Und das male ich. Und ich denke, das ist auch ein gutes Bild für uns Gläubige, wo auch irgendwie in einer begrenzten Welt leben. Und in der Kulisse von dieser Welt sind wir umgeben. Manchmal auch Schwieriges, wo uns einschränkt, wo uns beschränkt. Und doch haben wir die Möglichkeit, auf eine Wirklichkeit zu schauen, wo viel grösser ist, wo unser Herz aufmacht, wo uns ermutigt, wo uns befreit, wo uns beglückt. Und es ist Grösse und Güte von unserem himmlischen Vater. Ja, und ich habe vorhin von meinem Himmelsfenster quasi erzählt und ich möchte euch heute auch von einem Himmelsfenster erzählen, wo wir in der Bibel davon erfahren. Der Johannes, der Jünger von Jesus, hat das gehabt. Das ist noch ein viel eindrücklicheres Himmelsfenster gesehen. Er hat gegen das Ende vom ersten Jahrhundert hat er in Ephesus gelebt. Er ist der Letzte gesehen von seiner Art. Also, er ist der letzte Jünger gesehen, der noch gelebt hat. Und er ist auf dem Gebiet von der heutigen Türkei. Ist er dort so eine Säule gesehen von einer christlichen Gemeinde in dieser Stadt Ephesus. Und, die damaligen Christen, die haben es ein bisschen schwierig gehabt. Der Kaiser Domitian hat damals regiert. Also, Ephesus, Türkei, ist auch Teil gesehen vom Römischen Reich. Und der Domitian ist ein ganz schlimmer Typ gesehen. Der hat, all seine Untertanen, hat sich verehren als Herr und als Gott. Und wer das nicht gemacht hat, könnt ihr euch vorstellen, der ist verfolgt worden, der hat Probleme bekommen mit dem Staat. Und wissen wir auch, wie es etwa den Christen könnte gegangen sein. Die sind verfolgt worden, sind eingesperrt worden, sind umgebracht worden. Jetzt, der Johannes, der hat man nicht umgebracht. Ich nehme an, man sagt ja, das Blut von den Märtyrer ist der Samen von der Kirche. Also, wenn die Römer die Säule von dieser Gemeinde, so der letzte lebende Jünger quasi von Jesus, umgebracht hätte, dann hätte es mit dem eigentlich nur noch Aufschwung gegeben im Christentum. Dass wenn die Leute gesehen hätten, wow, der Johannes, der geht tapfer, einfach treu in seinem Glauben, geht er in den Tod, hätte den anderen Wellen nachahmen und das hat dann auch zum Aufschwung geführt. Und darum nehme ich an, hat man ihn nicht umgebracht, sondern hat ihn einfach abgeschoben. So ein bisschen in der Gegend, wie wir vorhin im Bild von Johannes, vom Andreas gesehen haben, in einer Wüste, aber das ist eine Insel gewesen, zwischen Türkei und Griechenland, Insel Patmos, einfach auf einer dürre, kahle, menschenleere Insel. Und man hat ihn dort quasi verbannt. Ja, und auf dieser Insel hat dann Johannes eine Vision haben und hat die für uns aufgeschrieben. Und so ist das letzte Buch von der Bibel entstanden. Das ist die Offenbarung. Da haben wir ja Offenbarung, Kapitel 1, beschreibt ein bisschen, wie er die Visionen empfängt und wer ihm da begegnet, der auferstandene Jesus, der verherrlichte Jesus, und beschreibt das ein bisschen. Offenbarung 2 und 3 sind dann die 7 Briefe an die Gemeinde in der Türkei, die 7 Sendschreiben, wo er aufschreibt und diktiert bekommt von Jesus. Und Offenbarung 4 und 5, die kommt er dann einen Einblick über in die himmlische Residenz und um das soll es heute Morgen gehen. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns die wunderbare geistliche Realität, wo uns die Bilder zeigen, dass uns Jesus Herz prägt und dass uns möge ermutigen, unserem Glauben und stärken. Gehen wir mal zum ersten Abschnitt. Johannes schreibt, ich sah im Himmel, oh, das ist aber nicht der erste Abschnitt, Entschuldigung. Ah doch, ja, ich habe den ersten Satz da nicht drauf. Gut. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür, und hörte, wie eine Stimme, die wie eine Posaune klang, zu mir sagte, komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ja, der Johannes hat also eine geöffnete Tür gesehen im Himmel und das heisst, das zeigt uns ja das erste Mal, also zwischen Himmel und Erde, das ist nicht einfach offen, sondern das ist eine Mauer. Sonst braucht es keine Tür. Da ist eine Mauer, die können wir nicht einfach durchblicken, die können wir nicht einfach überwinden. Und die Mauer, das ist die Mauer der Sünde, das ist die Mauer, die uns hindert, unsere Verdorbenheit, unsere menschliche Verdorbenheit, die uns trennt vom Himmel. Und die geöffnete Tür, die zeigt uns aber auch, das muss nicht so bleiben. Die Mauer, die hat eine Öffnung und unser Schöpfer ist in Jesus Christus Mensch geworden, um all das, was uns will hindern, zum himmlischen Vater zu finden, auf sich zu nehmen, durch sein Leid, sein Tod am Kreuz, hat er für die Sünde gezahlt, hat er für unsere Schuld gezahlt und hat uns ermöglicht, dass wir die Mauer überwinden können oder anders, dass wir die Tür finden. Jesus sagt nämlich, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Also wer Jesus Christus als Retter annimmt, wer seine Schuld einsieht und bekennt und akzeptiert, dass Jesus die Tür ist und mit ihm verbunden bleibt, der wird am Ende von seinem Leben wieder vor einer offenen Tür stehen, wie da der Johannes auch eine offene Tür sieht. Komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Ja, der himmlische Vater lädt uns jetzt auch so, also da zuerst mal Johannes, aber auch uns heute Morgen ein. Komm in den Thronsaal, schau mal durch die offene Tür rein, bis willkommen. Ich gebe dir einen Einblick in die himmlische, göttliche Residenz, wo sonst eigentlich eine Wirklichkeit, die sonst uns verborgen ist. Und ich möchte auch noch eine Vorbemerkung machen, bevor wir jetzt uns anschauen, was Johannes sieht. Und zwar, wenn wir diesen Abschnitt richtig verstehen, dann müssen wir wissen, dass Johannes in Bilder redet, aber die Bilder, das sind eigentlich Symbolbilder. Also, die sagen uns etwas. Und die Erscheinungen, die er da uns beschreibt, sagen viel mehr darüber aus, wie es im Himmel ist, wenn er wie der Himmel aussieht. Also, Johannes beschreibt Gegenstände, die uns etwas über das Wesen, viel mehr über das Wesen von Gott sagen, wenn er darüber, wie wir ihn sehen oder wie er aussieht. Er will also nicht Sachen äußerlich beschreiben, sondern er will beschreiben, was ist innerlich. Jede Einzelheit, die wir hier sehen, predigt uns quasi etwas. Und wir müssen verstehen, was ist predigt von diesen Sachen. Über Gottes Charakter, über sein Wesen, über das Wesen vom Himmel. Und nicht so sehr, wie es äußerlich gemeint ist. Also lösen wir uns vom äußeren Bild und probieren herauszufinden, was steckt da dahinter. Ich habe noch ein Beispiel. Das Beispiel ist das Kreuz. Was predigt uns das Kreuz? Ja, das Kreuz predigt uns, Jesus ist für uns gestorben, er hat für uns gelitten, damit wir von unserer Schuld befreit werden können. Das Kreuz predigt uns, Jesus hat über den Tod gesiegt, er hat über die Sünde gesiegt, er hat über Satan gesiegt. Das Kreuz predigt uns Erlösung und Rettung. Und wenn wir die Predigt nicht hören und nicht verstehen, was uns das Kreuz predigt, dann sehen wir, wenn wir da reinkommen, ein brutales römisches Folterinstrument, wenn wir die geschichtlichen Zusammenhänge zumindest können, oder einfach ein Plus aus Holz vielleicht. Also, ihr merkt, es ist entscheidend, dass wir, wenn wir die eigentliche Bedeutung erfassen von diesen Bildern, dann müssen wir uns fragen, was tun sie uns predigen. Behalten wir das also im Hinterkopf, während wir mit dem Johannes in den Himmel schauen. Das erste Mal schreibt er, ich sah einen Thron im Himmel stehen, und auf dem Thron saß einer, der leuchtete. Also, Johannes sieht einen Thron und jemand, der drauf ist. Und da ist eingehüllt in Licht, in Funkelslicht, das leuchtet. Jetzt ist alles in dieser Vision bezogen auf den Thron. Also, der Thron, das ist der Mittelpunkt vom Himmel. Alles ist bezogen auf den, der auf dem Thron sitzt. Er ist der Mittelpunkt. Der ganze Himmel orientiert sich an ihm. Und alles, wo auf Erde und im Himmel passiert, wird von dem Thron aus verfügt. Wird von dem Thron aus regiert. Und der Thron predigt uns etwas. Ich weiss nicht, ob ich, wenn ich im Himmel komme, den wirklichen Thron sehe, sondern der Thron predigt uns etwas. Er predigt uns, Gott allein ist König. Der Thron predigt, Gott herrscht als alleiniger Herrscher über Himmel und Erde. Gott ist auch der König von allen irdischen Königen und allen irdischen Regierungen. Und seine Macht überragt bei weitem jede irdische Macht, auch die vom römischen Kaiser, auch die vom Weissen Haus, auch die vom Gipfeltreffen der mächtigsten und reichsten von dieser Welt. Also der Thron predigt, Gott ist Herr über alles. Und jetzt sieht auf dem Thron Johannes einen, der leuchtet. Und das ist üblich, dass man in der Bibel Gott mit Licht verbunden sehen. Also zum Beispiel Psalm 104. Helles Licht umhüllt dich wie ein Mantel. Also wer Gott beschreibt in der Bibel, braucht oft auch immer wieder das Wort Licht. Und auch Jesus Christus sagt von sich selber, ja, ich bin das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt, wo jeder Mensch erleuchtet. Gott ist Licht und Johannes beschreibt das Licht wie ein Edelstein, wie ein Jaspis oder ein Sarder. Also mit Leuchten von Edelstein. Jetzt will er nicht damit sagen, dass Gott ein Gewand hat, wo Jaspis und Sarder drin sind. Das heisst nicht, dass Gott uns so sich könnte zeigen. Aber ich glaube nicht, dass das die Hauptaussage ist von dem Text. Sondern ich glaube, Johannes hat etwas gesehen, eine Herrlichkeit und eine Schönheit, die so überwältigend und begeistert hat, dass es das Beste und Schönste gesehen hat, wo er Worte für finden kann, um das zu beschreiben. Und das sind Edelsteine, die funkeln. Das sind die schönsten und besten Edelsteine, die er kennt. Jetzt wissen wir nicht genau, was Johannes meint, vor allem mit Jaspis. Wir wissen, dass in der Antike die Namen der Steine zum Teil anders gewesen sind. Und gerade der Stein Jaspis, weiss man heute nicht mehr so genau. Wir haben ja heute auch einen Jaspis, aber da stehen wir sicher nicht der gleiche Stein gesehen. Es gibt Grund zur Annahme, dass da mit Jaspis Diamant gemeint war. Dass man in der Antike im Diamant Jaspis gesagt hat. Und der Diamant predigt uns etwas. Gott ist vollkommen rein. Er ist heilig. Er ist das Allerwertvolle, das Allerkostbarste, was es gibt. Er ist von faszinierender Schönheit. Und auch seine Umgebung bestrahlt er mit einem wunderbaren, funkelnden Licht. Also irgendwie ist die Schönheit ansteckend. Und ich habe hier noch einen kleinen Diamant mitgenommen. Das ist so meine Kapitalanlage. Leider ist er nur aus Glas. Aber er verbindet mich auch mit euch, weil ich habe den von der Karin Riesch bekommen, damals, als ich hier weggegangen bin. Sie hat ja bei der Swarovski gearbeitet. Und jetzt scheint heute leider nicht die Sonne. Ich habe vorhin probiert, den in das Licht einzuhalten. Ihr seht es ein bisschen, er verbreitet das Licht. Aber das Licht lenkt uns nicht, wenn man nicht die Sonne hat. Also ich habe bei mir im Büro auf dem Pult. Und wenn am Abend die Sonne so flach hineinscheint, dann macht es Fusch und alles ist in glühenden Regenbogenfarben drinnen. Also es ist wirklich der Diamant oder Stein oder das Glas taucht mein Büro dann so in ein funkelndes Licht von all diesen Farben und es ist so eine scheuche Ahnung dann, wie es da könnte der Johannes gesehen haben. Und dann haben wir den Sarder. Der Sarder, der wissen wir ziemlich sicher, dass der aus Sardes kommt. Das ist eine Stadt damals, eins von den Sendschreiben, also von diesen sieben Briefen an sieben Gemeinden im Kapitel 2 und 3, Gott an Sardes. Und der Sarder ist ein roter Stein, und der predigt, Gott ist Liebe. Und Gott ist auch eifernde Liebe, also Eifersucht. Gott eifert und er kämpft für alles und für alle, die ihn lieben und die er liebt. Und sein Liebeseifer ist so stark, dass er wirken kann wie auch rotglühender Zorn. Also, die zwei Edelsteine predigt uns etwas, der Jaspis-Diamant, wo Gottes Heiligkeit und Klarheit und Wert, von Gottes Wert predigt und der Sarder, der von seiner Liebe predigt. Wir gehen zum nächsten Vers. Über dem Thron stand ein glänzender Regenbogen, der leuchtete wie ein Smaragd. Ja, Regenbogen, der erinnert uns an den Bund, wo Gott mit Noah geschlossen hat, nach der Sintflut. Und jetzt können wir Regenbogen auch von draussen, nicht nur im Himmel hat es einen, sondern auch wenn es Regenwetter geht und die Sonne drin scheint, aber die irdischen Regenbögen, die sind relativ schnell wieder weg. Der Bogen über Gottes Thron bleibt ewig. Aber ich stelle mir jetzt nicht so vor, dass ich in den Himmel komme und dann dort einfach Gott immer dort sitzt mit einem Regenbogen über sich, sondern der Regenbogen predigt mir etwas. Nämlich, dass Gott unerschütterlich treu ist. Er ist barmherzig. Und jedes Gericht, das er über die Erde bringt, ist begrenzt. Und immer ein Ziel, er hat immer ein Ziel mit seinem Gericht. Das Gericht ist immer der Durchgang zu der Barmherzigkeit von Gott. Es ist der Durchgang zum Triumph von der Barmherzigkeit. Darum sind alle göttlichen Gerichte im Grunde genommen tiefste Gnade. Also der Regenbogen, der funkelt grün wie ein Smaragd. Das predigt uns auch etwas. Grün ist die Farbe der Hoffnung und es zeigt uns, auch im Gericht haben wir, die mit Gott verbunden leben, Grund zur Hoffnung. Da ist er bei uns, da ist er schon uns zur Seite, da stärkt er uns, da hilft er uns durch. Wir gehen zum nächsten Bild. Um den Thron standen im Kreis 24 andere Throne, darauf saßen 24 Älteste. Jetzt gibt es ganz viele verschiedene Auslegungen zu dem Vers vor allem. Da gibt es ganz verschiedene Meinungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass 24 zusammengesetzt ist aus 12 plus 12. Und dann wären die 24 ist die Älteste, wären quasi die 12 Stammväter von Israel und die 12 Apostel. Und wenn man das so zusammennimmt, dann könnte man sagen, die repräsentieren eigentlich alle Gläubigen aus dem Alten und aus dem Neuen Bund. Also vor Gottes Thron sind alle Gläubigen versammelt, die an Gott geglaubt haben, sich auf seinen Bund eingelassen haben. Weil Jesus selber sagt ja, auch in einem von diesen Sendschreiben an Laodicea, wer im Gericht durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Also es geht darum, dass die, wo Jesus treu bleiben, auch in schwierigen Zeiten, dürfen mit Jesus auf dem Thron sitzen. Jetzt merken wir auch hier, ja, wenn wir uns jetzt aufs äußere Bild fixieren und alle hocken auf dem gleichen Stuhl, dann wird das ein bisschen eng. Also auch wieder ein Hinweis, nein, da müssen wir uns überlegen, was heisst das, was bedeutet das? Von diesen treuen Gläubigen lese ich mir auch, sie trugen weiße Kleider und goldene Kronen. Auch da haben wir eine Erklärung dazu, die werden auch wieder erklärt in der Sendschreibe. In Sardes steht, das weiße Kleid ist das göttliche Geschenk für jeden, der sich von seinem Unrecht reinigen lässt und sich vom Bösen fernhaltet. Und von der Krone lesen wir im Sendschreiben als Mirna, bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet und ich werde dir die Krone des ewigen Lebens geben. Also Krone symbolisiert das ewige Leben, das wir von Jesus geschenkt bekommen. Das Kleid, das weisse Kleid, dass wir uns vom Unrecht ferngehalten haben und wenn es trotzdem in unserem Leben etwas gegeben hat, dass wir uns davon reinigen lassen. Und das ganze Bild predigt uns, wer in allen Nöten und Schwierigkeiten zu Jesus hebt, mit ihm verbunden bleibt, der wird die Herrlichkeit im Himmel hautnah dürfen erleben. Er wird an all dem teilhaben, wo der himmlische Vater ist, macht und sagt und tut. Und er wird sogar gewürdigt werden, mit ihm mitzuregieren. Das ist das Symbol von der Thron. Gehen wir zum nächsten Bild. Von dem Thron gingen Blitze aus und dröhnende Donnerschläge. Ja, wenn es blitzt und donnert, dann wissen wir, jetzt kommt ein rechtes Gewitter. Donner und Blitz predigen, Gott ist ein gewaltiger, respektivlösender, ein heiliger Gott, mit dem will man sich nicht verderben. So Blitz und Donnerschläge, die von Gottes Thron ausgehen, das sind also Zeichen vom nahenden Zorngericht. Das heisst, Johannes beschreibt ja dann ab Kapitel 6 all die Sachen, die über die Erde werden kommen, all die schlimmen Sachen, die werden passieren, bis zum Kapitel 9, also fast ganz bis zum Schluss von der Offenbarung, erst am Schluss gibt's dann noch, beschreibt er dann noch, dass nur zum Ziel hat, eine heilvolle, perfekte Welt wieder zu schaffen, wo in den letzten zwei Kapiteln beschrieben sind. Also da wird's unabwendbare Gericht andeutet von der Endzeit, Katastrophen, Krisen, die über die Welt werden reinbrechen. Und bevor es so weit ist, fängt jetzt eben noch, also bevor die Welt dann wieder im neuen Glanz, in einem neuen Kleid darf entstehen, fängt die Endzeit über unsere Erde. Und Jesus vergleicht, auch gerade in seinen eigenen Reden, die Endzeit mit der Geburt. Wir sind ja im Moment gerade in dieser Predigtserie zum Matthäus 24, wo er auch sagt, das ist aber erst der Anfang vom Ende, so wie die ersten Wehen einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Also, er redet von Krieg, Hungersnöte, Katastrophe, Erdbeben und sagt, es sind so Wehen, wo wie wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt. Und jede Krise, die kommt, ist wieder wie eine Wehe. Und je näher die Geburt kommt, so stelle ich mir das vor, desto häufiger und stärker werden die Wehen. Und jetzt haben wir gerade eine bei uns am Abklingen, so eine Wehe, die Corona-Pandemie. Und ja, schauen wir, wie es weitergeht. Und mit in diesen Nöten und Katastrophen dürfen wir aber hinter die Kulissen schauen und dürfen den Frieden und den Trost erleben, weil wir wissen, es ist der himmlische Vater, der all das in seiner Hand hat. Es sind Blitz und Donnerschläge, die so von seinem Thron ja ausgehen, die die Welt treffen. Es ist also nicht der unbändige Teufel. Oder es sind nicht undurchsichtige Schicksalsschläge. Oder es sind nicht einfach wild gewordene chaotische Naturkräfte. Sondern all die Sachen, die Geschehnisse und die Endzeit bestimmen, all das geht vom Schöpfer aus, ist von ihm zugelassen, um die Welt zu reinigen und die ganze Schöpfung wieder zu ihm zurückzuführen. Gottes Wesen ist Liebe und die Liebe hat ein heiliges Bedürfnis. Das ist das heilige Bedürfnis, sich zu teilen, sich mitzuteilen, seinen Geschöpf. Und die Liebe will angenommen werden. Und jetzt gibt es aber ganz viele in dieser Welt, wo sich die Liebe hindert. Wo er Hindernisse sieht, da besiegt er die Hindernisse. Auch wenn es durch Leid passieren muss. Gericht heisst, der Heilige Gott eifert aus seiner Schöpfung all das zu entfernen, wo der Liebesfluss hindert. Und so kann sich der Thron von der Gnade auch zeitweilig als Thron vom Gericht zeigen, um den Weizen vom Spreu zu trennen. Gehen wir zum nächsten Bild. Vor dem Thron brannten die sieben Fackeln, die sind die sieben Geister Gottes. Zahl 7 ist in der Bibel immer mal wieder die Zahl der Vollkommenheit. Also die sieben Fackeln, die repräsentieren den vollkommenen Geist Gottes. Gottes Geist will uns mit oder als Fackel den Weg heileuchten. Die Fackeln predigen uns etwas. Lass dir von Gottes Geist den Weg zeigen. Lass auf ihn, folge seiner Lichtspur. Komm nicht ab vom Weg. Setz dich im Feuer von der Heiligung aus. Das ist der Weg, wie wir in das verwandelt werden, wo Jesus ist. Setz dich dem Feuer von der Heiligung aus, was von diesen Fackeln ausgeht. Brenn in dir alles nieder, was dich will hindern, Jesus nachzufolgen. Und im nächsten Bild redet Paulus von dieser Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah aus wie ein gläsernes Meer und war von kristallener Klarheit. Ja, das Meer in der Bibel ist immer mal wieder ein Symbol auch für das Völkermeer von der Erde. Also wenn sich das Meer ausbreitet, dann sind das die Völker. Und vor dem Schöpfer breitet sich das Völkermeer aus und es ist klar und durchsichtig bis auf den Grund. Also Gott kann jederzeit ungehindert auf die Erde schauen und er durchschaut alles. Für ihn sind Völker auch kostbar. Das ist eine zweite Bedeutung. Nämlich wie Kristallglas. In der Antike haben sie Glas hergestellt und das Glas ist sehr trüb gewesen. Wenn man so klares Glas herstellen wollte, wie wir heute massenhaft haben, dann hat das einen sehr aufwendigen, schwierigen Prozess gesehen und das Glas ist sehr wertvoll gesehen. Das hat man dann mit Gold aufgewogen. Also kristallklares Glas ist wertvoll gesehen wie Gold. Und darum heisst aber das Bild auch, Völker, die sind nicht nur durchsichtig für Gott und er sieht alles, sondern die sind auch unheimlich wertvoll. Für Gott sind alle Menschen absolut kostbar und er sieht sie mit einem glasklaren Blick. Das nächste Bild. Unmittelbar vor dem Thron herum standen vier mächtige Lebewesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser Wesen hatte 6 Flügel, auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Ja, ich weiss nicht, wie ich mich im Himmel würde fühlen, wenn ich diesen Gestalten da würde begegnen. Also, irgendwie ein bisschen fast unheimlich. Aber auch da merken wir, wie wichtig dass es auch wieder ist, dass wir uns von vom äußeren Bild lösen und uns fragen, ja, was will uns das sagen? Was ist Bedeutung, Beschreibung? Sonst müssten wir uns fragen, was man mit so monströsen Wesen im Himmel wettet, oder? Aber wie gesagt, es geht nicht ums Aussehen, sondern es geht um die Eigenschaften von diesen Lebewesen. Aus Parallelstellen von der Bibel wissen wir, dass es sich da um mächtige Engel handelt. Und die Engel, die sind Gottes Armee, die alles ausführt, was er beschließt. Und Zahl 4 ist in der Bibel die Zahl von dieser Welt. Das sind ja 4 Gestalten. Das heisst, mächtige Engel regeln die Sachen von dieser Welt, Vorgänge, Bewegungen in der Natur. Und nur weil sie wirken, besteht die Schöpfung. Die Engel, die sind mutiger und majestätischer als Löwe. Sie sind stärker und entschlossener als Stier. Sie sind schleuer und weiser als Menschen und sie sind schneller und scharfsichtiger als Adler. Und ihre 6 Flügel predigt, dass sie sich unbeschränkt können bewegen können, schneller als der Wind. Also, wenn sie auf den Mond gehen, dann sind sie in einer Sekunde wieder zurück. Und die 6 Flügel predigen auch, dass sie ihm ununterbrochen am Werk sind. Und dann haben wir noch die Augen. Die vielen Augen sind Zeichen dafür, dass ihnen nichts entgeht. Sie haben Augen innen und sie haben Augen aussen. Das heisst, sie haben Einblick in himmlische, göttliche Sachen. Sie können direkt auf Gott schauen, auf Gott schauen. Und sie haben Einblick in irdische Zusammenhänge und irdische Sachen. Also sie haben Augen innen, inwendig auf Gott zu und auch Augen aussen auf die Schöpfung zu. Und das ist auch ein gutes Bild für uns Gläubige. Unsere inwendigen Augen sind unserem Herz zugewandt, auf seine Person, auf das, was er sagt, auf das, was er tut. Und unsere Augen nach aussen sind in unserem Blick auf die Welt, lassen wir uns von dem leiten, wo Gott sieht. Menschen in ihrer Not, Menschen, die Hilfe brauchen, Menschen, die auf der Suche sind. Und wer sich angewöhnt, inwendig auf Gott zu schauen, der wird die Welt immer mehr mit anderen Augen auch sehen. Was machen die vier Wesen? Unermüdlich Tag und Nacht rufen sie, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Also unermüdlich lobet und preiset die Engel der Allmächtige seiner Heiligkeit. Ja, ich weiss nicht, wie es dir würde gehen, wenn du Gott wärst und einfach würdest Ewigkeit lang dort sitzen und Engel würden dir zusingen. Lösen wir uns wieder vom äußeren Bild. Ich denke, das ist nicht so zu verstehen, dass die vier Wesen immer einfach da stehen und nichts anderes machen als rufen, sondern das Bild zu verstehen ist, ja, dass die ganze Schöpfung und alle Engel, die die Schöpfung pflegen und aufrechterhalten, repräsentiert durch die vier Wesen, dass sie unermüdlich Gottes Heiligkeit preisen, aber nicht im Sinn von, dass sie einfach immer nur Wort machen, sondern in einer ewig liebenden, segnenden Tätigkeit. Also das Lob Gottes besteht in einer unermüdlichen, liebenden und segnenden Tätigkeit. Also die Engel oder das sind ja nicht nur vier, vier ist ja nur die Zahl, dass wir verstehen, aha, dass die Engel sind da, um die Welt, die Schöpfung, aufrechterhalten und pflegen. Die sind in einer ewig liebenden und segnenden Tätigkeit und das ist ihr Gotteslob. Ich habe mal einen alten Missionar aus Kolumbien kennenlernen und der hat mir, der hat auch so eine Art des Himmelsfenster gehabt, aber das ist nicht mit seinen Augen gesehen, sondern mit seinen Ohren. Dem sind in einem Moment einfach Tore aufgegangen für das Lob Gottes von der Schöpfung. In seinem Himmelsfenster hat jedes Geräusch von der Schöpfung hat perfekt zusammengepasst und das Ganze hat ein gewaltiges Symphonieorchester, hat wie ein gewaltiges Symphonieorchester tönt, wo Gott lobt. Unaufhörlich spielt. Also jedes Brummen, jedes Zwitschern, jedes Summen, jedes Rascheln, jedes Plätschern von einem Wasser oder irgendwie der Wind in den Blättern und so mit dem Pfeifen der Vögel. Ein gewaltiges Konzert von der Schöpfung, Summen von Insekten, Zirpen von der Grillen, wo mit Gott im Einklang steht und wo begeistert und beeindruckt ist von seiner Herrlichkeit und ihn lobt so. Mit Bewunderung, Verehrung, Anbetung entgegenbringt. Ja, manchmal, wenn wir so herrliche Tage haben, gerade auch im Frühling, wenn alles wieder sprießt, wir haben ja so einen super Frühling auch gehabt, jetzt die Farben von diesen Blumen, das Zwitschern von den Flügeln, das Austreiben von den Knospen, da können wir auch, ohne dass wir jetzt so ein explizites Himmelsfenster haben, können wir ja so ein bisschen eine Ahnung über, was da für eine Herrlichkeit dahinter steckt. Die leuchtenden Farben und die Geräusche. Immer wieder riefen die vier mächtigen Lebewesen Preis, Ehre und Dank aus für den, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Und dann, zwei Vers weiter, stiegen die 24 Ältesten auch in das Lob ein. Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an, du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast die Welt geschaffen, weil du es gewollt hast, ist sie entstanden. Ja, das ist der Schluss. Das Kapitel vom Blick in den Himmel endet mit der Anbetung von der ganzen Schöpfung, repräsentiert von diesen vier Wesen, und mit der Anbetung von allen Gläubigen zusammen, repräsentiert durch die 24 Ältesten. Also, das ist das Ziel. Wir beten Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde an. Er allein ist König. Er ist auch der König über alle irdischen Regierungen und Könige. Und bei ihm laufen alle Fäden der Weltgeschichte zusammen. Gott ist unbeschreiblich schön. Er ist unbeschreiblich treu. Er ist unbeschreiblich heilig. Er ist unbeschreiblich wertvoll. Und für ihn sind wir Menschen unglaublich kostbar. Und darum setzt er alles daran, dass wir uns für seine Liebe öffnen. Und er uns entgegenbringt, das geht auch so weit, dass er Katastrophen, Blitz und Donner zulässt, wo wir dann auch dadurch gereinigt werden und uns neu ausrichten. Damit unbeschreiblich viele Menschen die Krone vom ewigen Leben bekommen, erfülltes Leben empfangen. Das Ziel ist, dass wir zusammen mit der ganzen Schöpfung alle Gläubigen den Schöpfer anbeten und in dieser Anbetung von seiner Gegenwart erfüllt werden. Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen. Ja, wenn wir die Herrlichkeit im Himmel vor Augen haben, dann verlieren wir in dem Blick auf die Welt ein bisschen, merken den Glanz von dieser Welt, verliert plötzlich an Kraft und an Reiz. Mit dem Blick auf Jesus wird unser Blick auch weggelenkt von Sachen, die uns belasten, Sorge im Alltag, Sachen, die unser Herz beschweren, Probleme und so weiter. Der Blick in den Himmel muss auch für Johannes damals in dem Römischen Reich eine unglaubliche Ermutigung gewesen sein, in dieser schlimmen Zeit auch, wo man gewusst hat, ich bin zwar jetzt auf Patmos, aber in Ephesus, dort ist der Teufel los. Und das muss auch seine Leute ermutigt haben, die sie das dürfen lesen, am Glauben festzuheben, trotz aller Verfolgung, treu und im Glauben zu leben. Der Blick in den Himmel hilft, dass wir am Leid und an den Herausforderungen der Gegenwart nicht mehr verzweifeln. Wir können ja das Wort Corona, ist jetzt ja wieder ein bisschen am Abschwellen, aber wir sind ja auch unsicher, was daraus wird. Wir können das auch übersetzen mit Krone einerseits, man kann es auch übersetzen mit Ehre oder mit Thron. Das sind alles Worte, die in diesem Text auch vorkommen. Lass doch in Gedanken an das allgegenwärtige Virus auch immer wieder, denke auch immer wieder daran, wer wirklich allgegenwärtig ist, wer auf dem Thron sitzt, wer der König von den Königen ist, wer alle Ehre hat und wer die Krone von der Krone auf dem Kopf hat. Ja, möge Gott uns helfen, unseren Alltagssorgen und Fragen immer wieder in den Himmel zu schauen. Schau auf Gott und seinen Thron, dass dir werde klein das Kleine und das Grosse gross erscheine. So lange auf ihn schauen, so viel auf ihn schauen, dass sich das Bild von seiner Herrlichkeit in unseren Herzen, dass wir das uns tragen, dass das aus uns ausstrahlt, dass unser ganzes Leben von dieser Präsenz, von seiner Präsenz erfüllt ist. Wir haben nochmal das Bild zum Schluss. Oh nein, jetzt habe ich es. Fangen wir schnell zurück. Das da. Schau immer wieder weg von den Mauern, von den Gitterstäben, die dich umgeben und auf den, der auf dich wartet mit offenen Armen. Schau weg von Menschen, schau weg von dir selber, schau weg von Krisen und schau auf den Himmel und auf den, der auf dem Thron sitzt. Und rufe ihm zu, das, was er schon längstens weiss, wie heilig, wie wertvoll, wie wunderbar, wie unveränderlich, wie ewig, wie barmherzig und so weiter, dass er ist. Sieh auf Gott und seinen Thron, dass dir werde klein das Kleine und das Grosse gross erscheine. Amen. Ja, beten wir doch noch miteinander. Ja, Vater, ich danke dir, dass du unser Herz aufgemacht hast, dass wir die Tür durchschauen und dass wir auch jederzeit vor dich kommen und vor deinen Thron kommen und in deine Gegenwart kommen. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass du durch dein Opfer am Kreuz, durch dein Leid, durch deine Passion uns ermöglicht hast, dass wir dafür frei werden von allem, was unseren Herzen dir widersteht, von allem, was uns von dir abhalten will. Auch von innen und von außen. Und ich danke dir, dass du jederzeit auf uns wartest, mit offenen Armen da bist. Du bist ein unglaublich heiliger, ewige, allgegenwärtige, allmächtige Gott. Du bist aber auch unglaublich barmherzig und nahe und treu und kennst mich, kennst jedes von uns. Du weißt, was in unserem Herzen ist. Du kennst unsere Ängste, du kennst unsere Sorgen, du kennst unser Leben, du kennst unsere Probleme. Ja, hilft uns doch immer wieder einfach, den Blick von diesen Sachen wegzunehmen, auch von uns selber, von der Erwartung auf die Welt, von unserem Blick auf unsere Mitmenschen, hilft uns immer wieder, auf dich zu schauen und uns von dir zu ermutigen, zu stärken, was du bist, wer du bist, wie du bist. Und von dem Blick nach innen, auch unseren Blick nach außen prägen, dass wir deinen Blick auf die Welt und mit deinen Augen durch die Welt gehen und Hoffnungsträger sein, auch für Menschen in unserem Umfeld. Amen.